mich interessiere. Und Interesse an Menschen ist etwas, was wir alle, glaube ich, erlebt haben, die wir in diesem Hoffnungsträger-Video zu sehen sind, was ein ganz grundsätzlicher Bestandteil davon ist, zu erleben, wie Gott ist durch andere Menschen, die Gott kennen, nämlich, dass sie wirkliches Interesse an mir persönlich haben, an mir als individuellen Mensch. Ich möchte in die Predigt starten. Die Kathi hat alles Wichtige schon gesagt, was ich für den Anfang mir vorgenommen hatte zu sagen, nämlich, dass wir es nicht als Programm für 6 Wochen machen, sondern dass es in unser Herz sinkt als Kultur. Sehr gut, aber deswegen starte ich direkt mit einer kleinen Geschichte. Es war beim Einkauf und wie das so ist, manchmal greift man gedankenversunken zu einem Sonderangebot. Zwei Frauen zucken zurück, als sie merken, dass sie gleichzeitig zugreifen, lächeln und greifen wieder gleichzeitig zu. Irgendwie wird man sich einig und wie der Zufall es so will, trifft man sich später an der Kasse wieder. Die kommen ins Gespräch, unterhalten sich über die Familien, die Hobbys, die Männer, all die Freitag 17 Uhr, da hat man eine ganze Menge Zeit. Und sie stellen fest, sie liegen auf einer Wellenlänge und noch besser, sie wohnen ganz in der Nähe, sind in der Nachbarschaft. Manchmal ist die Welt echt klein. So verabreden sie sich, treffen sich auf einen Kaffee, gehen zusammen shoppen, besuchen das Fitnessstudio, gehen ins Kino, schließen eine Freundschaft. Und nachdem sich die beiden Frauen eine ganze Weile getroffen haben, fasst sich die eine von ihnen ans Herz und sagt: Du, ich bin Christin und ich gehe sonntags immer in eine Gemeinde, in Gottesdienst. Da ist ein Pastor, der predigt halbwegs interessant und das ist eine Kindergruppe, die ist richtig gut. Da gibt es Musik mit einer Band und manchmal Theater. Hast du nicht Lust, mal mitzukommen? Perfekt soweit. Ein gutes Beispiel, wie man Menschen vielleicht für Jesus gewinnen kann. Einen ersten Schritt dorthin machen kann. Wenn sie jetzt Ja sagt, dann ist das ein richtiges Erfolgserlebnis. Und manchmal läuft es so einfach. Wir gewinnen das Vertrauen von Menschen und können sie einladen in Gemeinde, sie mitbringen. Aber in diesem Fall leider nicht. Die Frau sagt: Ach, weißt du, das ist nicht so mein Ding mit Glaube, Kirche. Ich finde es das toll, dass du dran glaubst, aber ich möchte sonntags morgens lieber ausschlafen. Auch ein verständlicher Gedanke, 11 Uhr sonntags kann ja auch recht früh sein. Also dranbleiben, Beziehung bauen, vielleicht mal zu einer Abendveranstaltung einladen, das wäre so die normale Reaktion. Aber bei den beiden Frauen ist irgendwie was schiefgelaufen. Und nachdem sie der Christin gesagt hat, sie möchte nichts mit Glauben zu tun haben, lässt sie wie eine heiße Kartoffel einfach fallen. Von den einen Tag auf den anderen keine Anrufe mehr, keine Verabredung, keinerlei Interesse. Ein perfektes Beispiel, wie es nicht gehen sollte, würde vielleicht in Wirklichkeit niemand machen, denkt man, aber es ist kein Beispiel. Keine Ahnung, was die Frau dazu bewegt hat, alle Brücken abzubrechen, aber sie hat es tatsächlich getan. Vielleicht hat sie gedacht, wieso soll ich meine Zeit mit einer Person verschwenden, die mit dem Glauben nichts zu tun haben möchte, prinzipiell. Es gibt viele Menschen auf der Welt, die vielleicht hungrig sind nach dem Evangelium, die nur darauf warten, dass ihnen jemand von Gott erzählt. Soll ich mich nicht darauf fokussieren, nicht meine Zeit sinnlos vergeuden? Keine Ahnung, was in ihr vorgegangen ist. Die Motivation war es sicherlich, Menschen für das Evangelium zu gewinnen. Eine gute Motivation, also auch vielleicht die Basis von dem, warum wir das jetzt machen, was wir in diesen 6 Wochen machen, 42 Tage Leben für meine Freunde. Damit erfüllen wir ja den Missionsbefehl. Aber die andere Frau ist wie vor den Kopf gestoßen und schreibt später darüber in einem Buch: Ich war zutiefst verletzt. Vor dieser Aktion ging die Initiative immer von ihr aus und danach meldet sie sich nicht einmal mehr bei mir. Und ich habe begriffen, es ging nicht um mich als Person, sondern nur darum, eine Nummer auf einer Gemeindeliste zu sein. Ab da wollte ich mit Christen nichts mehr zu tun haben. Vielleicht auch zu Recht. Unsere Motivation ist entscheidend für das, was wir tun, wenn wir evangelisieren, wenn wir von Jesus weitererzählen. Was treibt uns an? Geht es darum, irgendwie einen Soll zu erfüllen, dass wir als Gemeinde Wachstum vorweisen können? Und ich glaube, wir als Gemeinde und gerade als Gemeindeleitung stehen immer ein bisschen in der Gefahr, so einen Druck imaginär oder auch real zu spüren, sich beweisen zu müssen, zu zeigen zu müssen, dass wir Dinge irgendwie richtig machen, dass Gemeinde wächst und gedeiht, dass es Gemeinde gut geht. Matthäus 9, die Verse 9 bis 13. Und als Jesus von dort weiterzog, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, Matthäus genannt. Und er sagte zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er im Haus zu Tische lag, dass da viele Zöllner und Sünder kamen und zusammen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch lagen. Und als es die Pharisäer sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Er aber sagte, als er es hörte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, denn ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus geht durch die Stadt Kapernaum, und er sieht. Er sieht einen Menschen, und zwar nicht irgendeinen Menschen, einen durchschnittlichen Menschen, sondern einen, der ungefähr so beliebt ist wie Kopfschmerzen oder Investmentbanker, die sich auf Spekulationen mit Nahrungsmitteln spezialisiert haben. Ein Zöllner. Er geht durch die Stadt und sieht diesen einen Menschen, den sonst keiner sieht und von dem vor allem niemand gesehen werden möchte. Denn wenn man von Matthäus gesehen wird, dann treibt er den Zoll ein, wenn er einen mag. Und wenn nicht, dann ein ganzes Stückchen mehr. Menschen versuchen, sich an ihm vorbeizuschmuggeln, unentdeckt zu bleiben, sich ruhig zu verhalten, durchzuschlüpfen. Und das kann eine Menge Geld sparen. Das Zollsystem im Römischen Reich ist ein bisschen anders aufgebaut, als das heutzutage der Fall ist. Es gab in der Regel eine sehr reiche römische Person, die das Recht erworben hat, in einer ganzen Provinz die Steuern und den Zoll einzutreiben und verkauft das Recht an Vorsteher für Provinzen und diese Vorsteher von einzelnen Regionen. Und diese Vorsteher verkaufen es an Leute vor Ort, die vor Ort den Zoll eintreiben. An Menschen wie Matthäus in kleinen Städten. Und jeder in dieser Ebene musste eine bestimmte Summe nach oben weiterreichen und das, was man darüber hinaus beim Zolleinnehmen erwirtschaftete, konnte man für sich selbst behalten. Und die meisten Zöllner hatten ein gutes Händchen dafür, dass doch mehr als genug für sie überblieb. In jedem Fall ein wirklich unangenehmer Mensch, der seine Mitmenschen nicht kriminell, aber doch an der Grenze der Kriminalität ausquetscht finanziell. Kein Mensch, mit dem man irgendwie abends ein Bier trinken möchte oder mit dem man essen gehen möchte. Ein Mensch, der das Gefühl sich erkennt, nicht gesehen zu werden, abgelehnt zu werden, unangenehm zu sein. Jesus weiß genau, wen er da anspricht. Kein Zufall, Jesus sieht diesen Menschen und weil er genau hinsieht, sieht er auch seinen Schmerz. Ein Schmerz, der versteckt wird sicherlich, aber es macht niemandem Spaß, abgelehnt zu werden. Es tut weh und es nagt am Selbstbewusstsein. Und ein richtiger Jude war Matthäus ja ohnehin nicht. Also klar von Geburt an ein Jude, aber weil er mit den Römern kooperiert, weil er sein eigenes Volk aussaugt, galt er den Juden, den Pharisäern, schon lange nicht mehr als echter Jude. Den Römern galt er natürlich schon als Jude, denn wer nicht das Staatsrecht hat, der ist nur Staub und Dreck. Erfahrungen, die es heute noch ganz genauso gibt. Denken an Menschen mit Migrationshintergrund, zum Beispiel Kinder türkischer Eltern, die hier in Deutschland geboren werden und hier aufwachsen, aber manchmal nicht als richtige Deutsche angesehen werden und auch nicht als echte Türken. Arbeitslose, die zu unserer Gesellschaft gehören, aber nirgendwo richtig dabei sein können, weil sie es sich nicht leisten können. Alleinerziehende, die nicht nur mit den gescheiterten Beziehungen kämpfen, sondern auch damit, alles alleine stemmen zu müssen, um dann zu erleben, dass es am Ende kaum reicht von der Kraft, keine Kraft mehr für Freizeit. Und wenn doch, dann sieht man die Fassaden der glücklichen Familien, die es geschafft haben. Oder Menschen, die vor Verfolgung aus einem diktatorischen Land geflohen sind, die Narben haben an Körper und an Seele von Folter, die sich alle Mühe geben, sich hier zu integrieren und denen zu Hause der Tod droht und die dann hier nach abgelehnten Asylbescheid klagen müssen und jetzt 2 Wochen auf das schriftliche Urteil warten. Hier in diesem Raum und monatelang Angst um ihr Leben und ihre Zukunft haben. Da brüllt es dir in der Gesellschaft entgegen, du bist nicht dabei, du gehörst nicht zu uns, du bist draußen, ausgestoßen, unbeachtet. Sehen wir diese Menschen? Sehen wir das oder schauen wir schnell und so lange weg, bis uns das nicht auffällt? Und sehen wir das nicht nur mit den Augen, sondern berührt uns das noch irgendwo? Sehen wir das Leid der Menschen? Sehen wir, wie schmerzhaft manche Dinge sind? Wie sehr Menschen leiden, auch wenn das unter einer harten Schale oder einem Lächeln gut versteckt ist? Treibt dir das noch Tränen in die Augen, wenn du Menschen wirklich siehst, ihre Verletzung siehst? Meist sehen wir sie nicht, wenn man versteckt das Gut. Matthäus wird sicherlich auch nicht weinerlich am Zoll gesessen haben, sicher ein hartes Gesicht aufgesetzt, gezeigt, dass er durchgreifen kann, dass es ihn nicht kümmert, dass er nicht angreifbar ist, hat Sprüche abgeblockt, aber tief drin wird ihn das getroffen haben, wie es jeden trifft. Und es tut jedes Mal weh, aber sehen darf man es nicht. Gibt es noch mehr Hohn, noch mehr Spott. Jesus hat es gesehen. Und ich glaube, wir brauchen mehr von dieser Sicht, wenn wir uns für Menschen wirklich interessieren wollen. Er hat gesehen, wie dieser Mensch leidet, nicht geliebt zu werden, nicht zu spüren, dass er geliebt wird. Nicht unschuldig, er hat sich selbst ins Aus manövriert, aber Jesus sieht diesen Menschen in seinem ganzen Elend, in seinem Versagen, in seinen Fehlern, in seiner Einsamkeit und er sieht ihn mit Barmherzigkeit an und sagt zu ihm, komm mit, folge mir nach. Matthäus hat das so überrascht, dass er alles stehen und liegen lässt und mit Jesus geht. Jesus war nicht irgendein Jude, Jesus war berühmt, Menschenmengen folgen ihm nach und man murmelte schon, ist das nicht der Messias? Und der kommt zu Matthäus, zu diesem unangenehmen Menschen, sagt, komm mit. Und geht mit ihm essen. lädt ihn zum Essen ein. Das hat vermutlich Matthäus schon häufiger erlebt, dass er zum Essen eingeladen wird, vielleicht von reichen Juden, aber ganz klar mit der Motivation, du Matthäus, ich krieg da eine Lieferung, ein bisschen größer, da muss man ein Auge zudrücken. Jesus hat Interesse an dem Menschen, an sich. Er sieht die Not und sie ist ihm wichtig. Das ist es, was Matthäus braucht. Und wenn wir ehrlich sind, wir alle brauchen. Und Jesus ist dort mit Matthäus und einigen weiteren sündigen, schuldigen, unmoralischen Menschen. Und Essen ist gerade in der Antike ein Zeichen von engerer, intimerer Gemeinschaft, freundschaftlicher Gemeinschaft. Nach Ansicht der Pharisäer schadet diese enge Gemeinschaft der Heiligkeit Jesu. Warum? Warum ist Jesus mit Zöllnern und Sündern? Fragen sie seine Jünger und Jesus antwortet ihnen: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und das ist nicht einfach eine halb spöttische Antwort, ich kümmere mich um die, die es wirklich nötig haben. Und in Wahrheit haben es alle nötig. Und er benutzt auch nicht ein Sprichwort, sondern er spielt auf eine relativ bekannte Stelle aus dem Alten Testament an. 2. Mose 15, 26, da steht im Hebräischen Ani Yahweh Rofecha, das heißt, ich bin der Herr, dein Arzt. Und dieses Yahweh, der Herr, ist der Eigenname Gottes, den Jesus auf sich selbst bezieht. Und die Pharisäer, die diese Antwort bekommen, denen wird bewusst sein, dass er damit seinen Anspruch untermauert, der Messias zu sein. Und über den Messias heißt es, er wird die zerbrochenen Herzen verbinden, durch seine Wunden sind wir geheilt. Er wird die zerbrochenen Herzen verbinden. Die Menschen in unserer Umgebung haben sicherlich ein sehr feines Gespür, worum es uns geht. Ob es uns um Missionsopfer geht, um eine Zahl auf einer Liste oder um sie ganz persönlich. Ob es uns darum geht, dass wir ihnen wünschen, dass Jesus ihr zerbrochenes Herz verbindet. Das spüren auch all die Leidensgenossen von Matthäus, all die Sünder, die mit Jesus essen. Sie haben Sehnsucht nach Anerkennung und Sehnsucht nach einem offenen Ohr für wirkliche Sorgen, Sehnsucht nach Barmherzigkeit. Die Fehler kennen sie, ihre Fehler, die muss ihnen niemand sagen, aber dass es da einen gibt, der sie dennoch liebt. Und Jesus sagt nicht, pass auf, ich komme in der Woche wieder und dann schauen wir mal, wie ihr euer Leben auf die Kette kriegt, was ihr geändert habt. Dann sehen wir, was möglich ist. Die Schuld der Menschen ist Jesus nicht egal. Er übersieht sie nicht, aber er ist barmherzig. Sieht nicht Fehler, nicht Schuld. Er sieht den Menschen und das, was er braucht. Und das Folge mir, das Jesus da sagt zu Matthäus, bezieht sich sicherlich auch auf die ganze Nachfolge, aber zunächst einmal vielleicht auf das Essen, auf das gemeinsame Abendessen, und zwar ohne Bedingungen. Nicht, weil du an mich glaubst und ich sehe, dass du konsequent lebst und möchte ich Gemeinschaft mit dir haben, sondern ich sehe deinen Schmerz und ich sehe das, was du am nötigsten brauchst. Ich sehe deine Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach echter Freundschaft. Und weil ich das sehe, lass uns zusammen essen. Wie wäre es, wenn wir die Not der Menschen mehr sehen würden, wenn wir mehr lernen würden, wirklich in Herzen von Menschen zu erkennen, was sie bekümmert? Wir können das sicher nicht von allein, aber wir können Gott darum bitten, dass er uns mehr und mehr seine Sicht schenkt. Ich verbreite die gute Nachricht von Jesus Christus, indem ich mich für Menschen wirklich interessiere. Das heißt, dass ich mich nicht oder nicht nur für das Verbreiten der Nachricht interessiere, sondern dass ich mich wirklich für Menschen interessiere. Und dieses Interesse ist kein Mittel, um jemanden von Jesus zu überzeugen. Dieses Interesse an Menschen ist Teil unseres Auftrags. Und Kathi hat gefragt, wie das praktisch gehen kann, wie man praktisch Interesse, wirkliches Interesse an Menschen zeigen kann. Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, ernsthaft Fragen zu stellen. Ernsthaft sich auf Menschen einzulassen und Fragen zu stellen nach Erfahrung, nach Überzeugung, nach Erlebnissen, nach Anschauung. Reto Pelli, das ist der diese Aktion zum größten Teil mit initiiert hat, erzählt dazu eine Geschichte von einem Menschen, der auf Social Media zu mehreren Posts sich sehr, sehr kritisch geäußert hat. Also quasi ein missionarischer Atheist, der, wenn irgendwie was bei Facebook gepostet wird zu Gott ist so gut, darunter schreibt, weiß ich nicht, irgendwas sehr Ablehnendes. Und Reto schreibt diesen Mann an per E-Mail und möchte sich mit ihm treffen und ihn fragen und erfahren, was seine Geschichte ist, was seine Beweggründe sind, was ihn geprägt hat. Und dieser Mann ist total überrascht, weil er das seit 30, 40 Jahren tut und nie ein Christ auf die Idee gekommen ist, zu ihm hinzugehen und ihn zu fragen, warum polemisierst du gegen Kirchen, gegen Gemeinden? Und die beiden treffen sich in einem Café und tauschen sich aus. Und das ist sein erstes positives Erlebnis mit einem Christen, der wirklich mit echtem Interesse fragt, was glaubst du, was ist deine Geschichte mit Menschen, die an Gott glauben? Was sind deine Überzeugungen? Natürlich mit der eigenen Überzeugung, dass sich Gott in Jesus und dem Heiligen Geist uns persönlich offenbart hat, dass Jesus der Weg zum Vater ist, aber nicht mit der Überzeugung, dass wir allein auf jede Detailfrage des Lebens die richtige Antwort haben, nicht mit der Überzeugung, dass andere Menschen nicht auch was Wahres erkennen können. Die Geschichte von Matthäus, von diesem Zöllner Matthäus, die wird auch in den anderen beiden Evangelien erzählt. Sondern in Lukas und in Markus noch erzählt, Johannes nicht. Dort hat dieser Mann aber den Namen Levi. Die Raketen sprechen heute über die Geschichte von Levi. Und in der jüdischen Antike war es nicht unüblich, einen Beinamen zu haben. Und die Formulierung Matthäus 9,9 legt auch nahe, dass Matthäus so ein Beiname sein könnte, so wie Simon Petrus, Levi Matthäus. Ein Beiname, den Jesus diesem Menschen gegeben haben könnte. Wir wissen es nicht mit Sicherheit, aber einiges spricht dafür, dass dieser Matthäus hier seine eigene Geschichte aufgeschrieben hat, in sein eigenes Evangelium, dass er hier seine erste Begegnung mit Jesus formuliert. Nicht ausschweifend, Jesus wird sicherlich mehr Worte gebraucht haben, sondern ganz kurz und demütig. Das erste Interesse, was Jesus an Matthäus gezeigt hat. Und die letzten Verse im Matthäus-Evangelium: geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch bis an das Ende aller Tage. Menschen zu Jüngern zu machen, das ist ein langer, ein nie endender Prozess. ein individueller Weg. Manchmal ist das wie bei Matthäus, da geht es recht schnell vom Zöllner zum Jünger, zum Apostel, zum Evangelisten. Und manchmal vergehen viele Jahre, ohne dass wir eine Veränderung auch nur sehen können. Aber unser Part ist es nicht, Menschen zu bekehren. Wir können keine Menschen bekehren. Bekehren kann sich jeder nur selbst. Bekehren heißt, sich umzudrehen zu Gott. Und wir wollen niemanden umdrehen. Wir wollen lehren, Zeugnis geben, erzählen von dem, was wir erlebt haben. Wir wollen Menschen begleiten, gegebenenfalls auch sehr gerne taufen. Und im letzten und wichtigsten, wir wollen Menschen wirklich sehen und uns für sie interessieren. Für Menschen da sein, so wie Jesus bis ans Ende aller Tage für uns da ist. Und wenn wir das mehr verinnerlichen, Menschen wirklich zu sehen und für sie da zu sein, bin ich mir sicher, dass wir es weiter erleben werden, wie Jesus bei uns ist und mächtig wirkt, wie er gebrochene Herzen verbindet. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Alleine, Familie, Einsamkeit, Freunde, verlassen, begleitet, Opfer, Kind Gottes, unbeachtet, geliebt. Das ist es, was wir